Willkommen zur Evangeliumsandacht am 15. Juni 2025. An diesem Sonntag geht es um das Wesen Gottes und seiner Gnade. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir singen nun vom Lied Gottes Himmels und der Erden.
Gott des Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der des Tags und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 113. Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn! Lobet den Namen des Herrn! Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn! Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr unser Gott? Im Himmel und auf Erden. Der oben thront in der Höhe und herniederschaut in die Tiefe. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, du holst uns Verlorene wieder ein in den Lobpreis deines Namens. Suche du uns auf, Heiliger, deine verlorenen Menschenkinder, uns. Gütiger in der vergänglichen Zeit, sei du bei uns und tröste uns. Amen. Johannesevangelium im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und aus dem Geist geboren, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Wir singen nun vom Lied: Nun lob mein Seel den Herrn, die Strophe 1.
Nun lob mein Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat tut er mir, Herren, vergiss es nicht, o Herze mein. Hat dir dein Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit groß. Er rettet dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich. Der Herrschaft recht behütet, die Leiden in seinem Reich.
Gedanken zu dem Bibeltext aus 2. Korinther 13, die Verse 11 bis 13. Ich lese sie später. Der Begriff Irenik, also wie Irene plus IK geschrieben, Irenik,
oder wie es im Altgriechischen heißt, eirenik, also mit EI, beschreibt in der evangelischen Theologie den Versuch, Frieden mittels Vernunft herzustellen. Erstmals war dieser Begriff in einem Buchtitel 1593 von Pfarrer Franz Junius dem Älteren verwendet worden. Grundanliegen der Ireniker ist, sich auf das gemeinsame Fundament des christlichen Glaubens zu besinnen und von dort ausgehend in einem offenen Diskurs über die Unterschiede zu treten und damit verstandesmäßig Frieden zu erzeugen. Aber gerade der Dreißigjährige Krieg hat ja von 1618 bis 48 gezeigt, dass es gerade die christlichen Religionen sind, die nicht Frieden, sondern die Vernichtung des Feindes im Blick haben. Das Gegenteil von Irenik ist Polemik, also ein negatives Beispiel, in dem man sich über Vernunft und Friedensbestrebungen lustig, also polemisch, macht. Gleichwohl kann man sagen, was man will, die Geschichten und Erzählungen des Neuen Testamentes sind in aller Regel gewaltfreie und eben nicht gewaltverherrlichende Erzählungen oder Ausführungen. Exzesse wie in der Offenbarung des Johannes, wo es blutrünstig einhergeht und nur Krieg irgendwie zu herrschen scheint, oder wie im Alten Testament nur mal ein einziges Beispiel beim Gottesurteil auf dem Berg Karmel, bei dem Elia über 500 Baalspriester abschlachtet, kommen in der Regel im Neuen Testament eben nicht vor. Konflikte kommen dagegen sehr häufig im Neuen Testament und vor allem in den Evangelien vor. Eigentlich sind die Evangelien geprägt von dem Konflikt zwischen der bestehenden Theologie und Religion und deren Vertreter und Jesus. Und häufig werden diese sprachlich auch heftig ausgeführt und eben wenig friedfertig ausgetragen. Es ist Paulus, der eigentlich komplett nur angefeindet wird und in vielfältiger Weise von anderen Aposteln zurückgesetzt, verleumdet oder in den Gemeinden, die er aufgebaut hat, irgendwie ins Chaos gestürzt werden soll. Das beste Beispiel ist die Gemeinde in Korinth, die er aufgebaut hat. Wir haben zwei Briefe in dem Neuen Testament enthalten, die quasi in besonderer Art und Weise diesen Konflikt mit anderen Aposteln oder auch mit der Gemeinde und deren Spaltung, die daraus entsteht, deutlich macht. In unsäglicher Weise wird Paulus von den Mitaposteln, also Menschen, die Jesus noch zu Lebzeiten kannten, was bei Paulus ja nicht der Fall war, zurückgesetzt oder wegen seiner schlechten Predigten und seiner unmöglichen Art kein Geld für Verkündigung des Evangeliums zu nehmen, verleumdet. Gleichwohl versucht Paulus in aller Art und Weise deutlich zu machen, in welch friedfertiger und gemeinschaftlicher Art und Weise eigentlich das Evangelium steht, trotz aller Feinde und Anfeindung im Blick auf Kreuz und Auferstehung des Jesus als Messias, Heiland und Christus in seiner Art, sich selbst kreuzigen zu lassen für uns. So kommt auch im heutigen Bibeltext dies am Ende des zweiten Korintherbriefes bestens zum Ausdruck. Ich lese 2. Korinther 13, 11 bis 13. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, aber seid einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft der Heiligen sei mit euch allen. Dieser Text ist hochgradig, erbaulich, aber auch eine Formel, gleichzeitig eine Art Gebet, sowie eine Hoffnung, die in die zerrissene Gemeinde von Korinth hinein am Ende dieses Briefes gesprochen wird. Es ist ein Aufruf zum Frieden in die Liebe Gottes und Liebe Christi hinein. Und dass man eben nicht gegen den anderen wettern soll, sondern eindeutig im Leben, vor allem von der Gnade Gottes in Christus, lebt und sich auch verhält. Ist eigentlich Jesus auf die Welt gekommen, um Frieden zu bringen? Ist Kreuz und Auferstehung nicht genau das Gegenteil von Frieden? Der, der das kommende Reich verkündigt, wird verschmäht von den Machthabern der Theologie, verleumdet, verfolgt, gefangen genommen, zuletzt sogar gefoltert und auf Drängen ermordet am Kreuz. Was soll daran friedlich sein, und irgendwie der Liebe Gottes gewidmet. Und natürlich ist es so, dass immer Menschen in den Machtzentralen meinen, man muss einige opfern, damit Frieden herrscht. Aber damit ist ja nichts anderes gemeint, als dass die eigene Macht der Machthaber, der Theologinnen und Theologen nicht hinterfragt wird. Das Leben eben mit den Menschen nur nach einigen Vorstellungen von wenigen zu leben ist, auch von den anderen. Und das Verteilen der Friedensküsse ist eher ein Beispiel, wer als nächstes geopfert werden soll. Die Botschaft im Evangelium ist nicht Macht oder Hierarchie oder Kirche. Nein, Kirche ist kein Ergebnis des Evangeliums. Und es gibt auch keine Vormachtstellung von Pfarrerinnen oder Pfarrern oder Pharisäern. Das haben die Menschen aus der Botschaft Jesu gemacht. Vor allem zu Beginn waren es die Männer. Auch wenn mittlerweile im 21. Jahrhundert mehr Frauen in den Kirchen das Sagen haben, was aber nicht unbedingt besser im Blick auf die Frage des Umgangs mit der Macht wie bei den Männern gedeutet werden darf. Die Liebe Gottes in Christus bedeutet aber nichts anderes als das Vertrauen Gottes in den Menschen an sich, und zwar an den Menschen, der sich von Gott ansprechen lässt. Und wer sich von Gottes Liebe in Jesus als Christus ansprechen lässt, der lehnt natürlich automatisch die Macht über andere einfach ab. Weil diese Menschen, die angesprochen sind durch Gottes Botschaft, wissen, also selbst wissen, dass sie allein der Gnade Gottes unterworfen sind und ihre Macht nichts anderes ist als ein vergängliches Gut. Verfolgt man die aktuelle Debatte im Umgang mit Krieg oder Gewalt oder auch nur mit welchen Methoden Frieden erzeugt werden kann, ist es ja der Wandel der sogenannten Friedenspartei, die Frieden schaffen wollte ohne Waffen, die deutlich macht, dass man jetzt plötzlich Frieden mit deutschen Waffen schaffen will, also die Grünen, die irgendwie ihre Sonnenblume gegen eine Rakete ausgetauscht hat. Eine wertbasierte Außenpolitik in bester Gouvernantinnenmanier, weiblicher Natur, und führt dann natürlich auch zu einer gewissen Art von Irritation in der Diplomatie, wenn die einen, die glauben, besser sein zu wollen, den anderen erzählen, was richtig und falsch ist. Ob man damit Frieden schaffen kann oder eher Krieg erzeugt, nun ja. Und wenn Frieden mehr ist als eben nicht nur Krieg oder Gewaltanwendung aktuell, dann stellt sich die Frage, ob vielleicht die Alternative eine gewaltfreie Widerständigkeit die Lösung sei. Ich beziehe dazu ja eindeutig Stellung. All diese Denkmodelle von einer wertenbasierten Außenpolitik, von gewaltfreiem Widerstand, sind Denken einer Illusion. Wir schaffen Worte wie gewaltfreier Widerstand oder wertebasierte Außenpolitik und vergessen zu sagen, dass ich bereit sein muss, mein Leben und auch das Leben meiner Kinder zu opfern. In diesem Art von wertebasierten außenpolitischen Handeln oder Widerstand. Eigentlich müsste ich selbst mich dann an die Front melden oder meine Kinder dort kämpfen lassen. Eigentlich müsste ich in einer gewaltfreien, widerständigen Seite bereit sein, meine eigenen Kinder zu opfern oder mich selbst. Das Gerede von Worten ersetzt niemals im richtigen Moment das Richtige zu tun. Geredet und geschrieben werden kann viel. Und zum Beispiel wie in Irenik Frieden mit Verstand zu erzeugen, vergisst, dass Menschen nicht nur Verstand haben, sondern auch einen Instinkt. Und jeglicher Versuch mittels Verstand, den Instinkt zu besiegen, wird ja von mir in meiner Theologie als die Ursünde beschrieben. Also das, was wir als sündhaft in uns tragen, dass wir glauben, mit wohlfeilen Worten und Gerede im Endeffekt den Instinkt von uns und den anderen zu besiegen. Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte die Theorie und das Denken, die Praxis des Handelns der Menschen in eine gewisse Bahn lenken. Genauso
wie bei Gewalt freiem Widerstand. Wenn beispielsweise ein Gewalttäter eines meiner Kinder ermordet neben mir und dazu ansetzt, mein zweites Kind zu erdolchen, was würde ich denn tun? Es ist eine Farce zu behaupten, Kriegstreiber oder gewaltfreie Widerständler wären die Lösung. Möglicherweise hält Angst Gewalttäter zurück. Möglicherweise auch Widerstand. Möglicherweise greifen Friedensstifter zur Waffe. Und wo fängt Gewalt an und wo hört Frieden auf? Für mich ist Leben die alltägliche Fähigkeit, mit dem Chaos des Lebens von mir, dem Nachbarn, der anderen Nation, der Welt und auch der Kirche umzugehen. Manche haben Verstand und trotzdem eine kurze Zündschnur. Manche verleumden und finden das völlig in Ordnung. Manche überfallen Länder und fühlen sich im Recht. Das Evangelium ruft dazu auf, wie es Paulus sagt, Frieden zu halten und Einigkeit zu erzeugen. Paulus ist es nicht gelungen. Und uns wird es auch nicht gelingen, sondern allein im Vertrauen auf die Gnade Gottes wird dereinst der Friede über uns kommen können. Wir müssen mit aufrechtem Rücken und klarem Verstand in diese Welt gehen und im Bewusstsein unseres eigenen Instinkts auch notfalls der Kreuzigung entgegengehen. Viele erwarten von Kirche das, was Paulus beschreibt. Aber Kirche ist nicht ein Gottes, sondern ein Menschenwerk, welches nach Macht strebt. Und was uns von Paulus bekannt ist, solange Kirche glaubt, Macht zu haben, oder einzelne Menschen in dieser Kirche glauben, dass sie Macht ausüben dürfen, wird es auch nie Frieden, weder in der Welt noch in der Kirche geben. Denn nicht Kirche spendet Liebe, Frieden und Gnade, sondern, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, Christus allein und das häufig sogar gegen die führenden Pharisäer-Theologen oder Kirchen. Amen.
Wir singen nun das Lied Jesus Christus herrscht als König.
Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Gott ist Herr, der Herr ist einer, und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, er ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun vom Lied Nun freut euch, liebe Christengemeinde, Strophe 1.
Nun freut euch, liebe Christengemeinde, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und allein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, der Teufel hat es erworben.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.